Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Was wünschst du dir zu Weihnachten? Eine Frage, die wir, wenn du Kinder hast, die oft gestellt wird: Was wünschst du dir zu Weihnachten? Und wir haben es gehört, was sich Mariah Carey gewünscht hat. All I want for Christmas is you, singt sie. Alles, was ich zu Weihnachten möchte, bist du. Und ich weiß jetzt nicht, wo ihr herkommt, aber das ist ein total romantisches Lied, ein Liebeslied von Mariah Carey. Ich weiß nicht, wer von euch sie kennt. Junge Leute im Alter von meinen Töchtern kennen sie nicht. Junge Leute in meinem Alter schon. Aber vielleicht bist du auch schon einen Schritt weiter als Mariah Carey. All I want for Christmas is my Ruh, ist vielleicht dein Weihnachtssong. Und auch so ist es, Wünsche ändern sich im Laufe des Lebens und so ist es halt. Und wir wollen uns heute mit einer Person beschäftigen, die in ganz besonderer Weise ein Vorbild für unseren Glauben sein kann. Und wir haben ja schon gehört, wer es sein soll. Es soll Maria sein. Nicht irgendeine Maria, auch keine Mariah, sondern die Maria, die Mutter von Jesus. Und Maria und Weihnachten, das passt vom Grundsatz her ja mal auch ganz gut zusammen. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, wie viele Predigten über Maria hast du schon gehört? Geht's dir auch so wie Philipp? Der sagt so richtig, weiß gar nicht, mir geht's so. Spontan, ich wüsste keine einzige Predigt, die ich in meinem Leben über Maria gehört habe. Das mag jetzt etwas ungerecht sein, weil vielleicht hat es schon eins oder zwei gegeben. Ich habe halt von denen nichts mitgenommen, weil das wisst ihr ja auch. In einem Gottesdienst sitzen und zuhören, das sind zwei Sachen, die idealerweise parallel passieren, aber nicht immer. Und ich habe mal hochgerechnet, ich bin seitdem ich klein bin in den Gottesdienst gegangen. Das war in meiner Familie so und das mache ich bis heute gerne. Ich bin eigentlich jeden Sonntag im Gottesdienst. Und das ist für mich ganz oft der Höhepunkt der Woche und es ist ein Punkt, wo ich Menschen treffe, wo ich guten Rat für mein Leben bekomme, wo ich Gott begegne. Und wenn ich mal rechne, dass ich so mit 6 ungefähr angefangen habe, die Sachen wahrzunehmen, weil Kindergottesdienst zählt ja auch, dann habe ich in meinem Leben, also ich bin jetzt 40, 34 Jahre, mal ungefähr 50 Wochen, wo ich einen Gottesdienst besuche, habe ich ungefähr 1700 Predigten gehört. Und das ohne die Predigten, die ich mir online angehört oder angeschaut habe und ohne geistliche Bücher, die ich gelesen habe. Und Maria? Nicht oft. Quasi nie. Und wieso ist das so? Es ist ja nicht so, dass wir uns grundsätzlich nicht mit biblischen Vorbildern beschäftigen würden. Ganz im Gegenteil. Ich habe ganze Predigtreihen gehört über Abraham, Mose, David, Paulus und. Vorbilder sind ja unglaublich wichtig für den Glauben. Nun ist es so, dass in der Christenheit an manchen Stellen vielleicht das ein oder andere gelehrt wird über Maria, wo ich auch sagen würde, das ist nicht richtig. Aber das darf doch nicht dazu führen, dass wir sie uns als Vorbild wegnehmen lassen oder uns mit ihr nicht beschäftigen. Und genau das möchte ich heute machen. Ich möchte mich heute mit Maria zusammen mit euch beschäftigen. Und ich habe 3 Dinge von Maria gelernt, die ich mit euch teilen möchte. Und das sind Wagemut, Lobpreis und Demut. Wagemut, Lobpreis und Demut. Und Marias Geschichte beginnt mit Wagemut. Vorhin hat uns Dani das vorgelesen, den Bericht, wo der Engel zu Maria kommt und ihr die Geburt von Jesus ankündigt. Und hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wieso Maria ausgesucht wurde? Wieso nicht jemand anders? Was ist der Grund, wieso Gott Maria ausgesucht hat, um durch sie quasi selbst in die Welt zu kommen? Und wenn wir die Bibel anschauen, da wird sie wieder gelobt für ihre Schönheit oder für ihre moralische Standfestigkeit oder Herausgehobenheit oder so etwas. Es gibt keinen besonderen Hinweis, was es war, dass der Vater sie als Mutter für Jesus ausgesucht hat. Maria war nicht ohne Fehler, sie war auch nicht ohne Sünde. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sind auch die Begegnungen mit ihrem Sohn gar nicht immer nur konfliktfrei. Das ist keine heile Welt oder heile Familie, die wir da erleben. Und da ist mir Maria nah, weil ich bin auch nicht perfekt. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, du bist es auch nicht. Und die Kernbotschaft der Bibel ist ja, dass Gott dich genau nicht wegen deiner Leistung liebt. Nicht, weil du so besonders liebenswert wärst. Gott liebt dich, auch wenn du menschlich gesehen nichts vorzuweisen hast. Das, was in den Augen der Menschen irrelevant ist, ist in den Augen von Gott relevant. Und in Gottes Augen, das möchte ich dir heute Morgen sagen, bist du unendlich wertvoll. Gott sucht Maria aus, um sich selbst in die Welt zu bringen. Nicht, weil Maria so besonders ist. Und jetzt wird's interessant. Was ist es, was Maria tut, nachdem der Engel da gewesen ist? Sie sagt in Vers 38, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und wörtlich steht da, es geschehe mir nach deinem Wort. Und das ist etwas, was ihr euch merken könnt aus diesem Gottesdienst. Die einzige Voraussetzung, um im Reich Gottes eine Rolle zu spielen, ist, dass wir unseren Auftrag annehmen. Und wie können wir das tun? Wir können von Maria lernen, wir brauchen im entscheidenden Moment Wagemut. Wagemut. Maria sagt Ja zu Gottes Plan. Es kommt der entscheidende Punkt und an diesem entscheidenden Punkt bringt sie den Mut auf und sagt Ja. Wagemut ist ein altes Wort. Es ist außer Gebrauch, ist mir schon klar. Aber ich finde, dass es so gut beschreibt, diesen Zustand, wenn du entscheiden musst. Es gibt Chancen, es gibt Risiken. Und wenn du Wagemut hast, dann wagst du es, dann springst du hinein in das Abenteuer. Und wenn du keinen hast, dann nicht. Was wäre passiert, wenn Maria Nein gesagt hätte? Wenn sie keinen Wagemut gehabt hätte? Was hätte das für den Lauf der Geschichte bedeutet? Da kann man lange drüber nachgrübeln. Ich habe es getan, ich bin zu keiner richtigen Antwort gekommen. Aber was wir wissen ist, sie hat Ja gesagt. Und das ist nicht klein, was Maria hier tut. Ich meine, natürlich kommt der Engel. Und das war sicherlich super beeindruckend. Aber auf der anderen Seite hat nur sie den Engel gesehen. Und wenn sie jetzt zu Josef geht und ihm sagt, ich bin schwanger, aber du weißt, es ist nicht von dir, aber das Kind kommt von Gott. Ja, das war damals schon genauso zweifelhaft, wie das heute ist. Und tatsächlich ist das, glaube ich, einer der glaubwürdigsten Gründe für die Jungfrauengeburt. Niemand in der damaligen Zeit hätte Anstoß an einen Messias genommen, der eine menschliche Mutter und einen menschlichen Vater gehabt hätte. Alle erwarteten genau so einen besonderen Menschen mit Vater und Mutter. Und die Ungeheuerlichkeit der Jungfrauengeburt, das Nicht-Unterschlagen, genau das macht es glaubwürdig. Wenn ich einen Messias hätte faken wollen, die Jungfrauengeburt, die hätte ich doch als allererstes unter den Tisch gekehrt. Sie ist ein Ärgernis gewesen, damals, heute, aber trotzdem berichtet die Bibel davon und wir dürfen dem Bericht, dem biblischen Bericht Glauben schenken. Aber ich schweife ab, eigentlich soll es ja um Maria gehen. Am Anfang der Weihnachtsgeschichte steht eine unverheiratete, schwangere Frau, deren Verlobung vor dem Ende steht. Eine Frau, die dem absoluten Aus ihrer Existenz ins Auge sehen muss. Bestenfalls wird ihr Verlobter die Verlobung still und heimlich lösen. Und tatsächlich lesen wir genau das in Matthäus 1, dass Josef nur durch einen weiteren Engeleingriff davon abgehalten werden kann, zu gehen. Sie könnte aber auch gesteinigt werden. Ihre Eltern werden sie wahrscheinlich verstoßen. Das ist aus heutiger Sicht nicht besonders nett, aber damals war das üblich. Und die einzige Perspektive für eine junge Frau mit kleinem Kind, ohne Vater, ohne Eltern, das war damals die Prostitution. Und genau diese Ausgangssituation hat Maria vor Augen, als sie das sagt, was sie sagt. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So wird es ihr Sohn, der Herr des Universums, später ausdrücken, am Abend vor seiner Hinrichtung. Und unser Leben ist voll von solchen Momenten, wo wir entscheiden müssen, riskiere ich es oder nicht? Glaube ich oder nicht? Kümmere ich mich um einen Menschen, um den sich sonst keiner kümmert oder nicht? Lasse ich mich auf eine Aufgabe im Reich Gottes ein oder nicht? Und wie leicht sind wir in diesen Situationen dazu geneigt, nur die Risiken, nur den Aufwand zu sehen und nicht die Chancen? Und diese Chancen sieht Maria und sie hat Wagemut, reinzuspringen in das Abenteuer. Und das können wir von ihr lernen, das möchte ich von ihr lernen. Wagemut haben, etwas zu riskieren, wenn Gott mir zeigt, dass es auf einen Weg gehen soll. Ich darf es riskieren, ich darf den Wagemut haben, ich darf springen. Und es wird ein spannendes Abenteuer sein. Was passieren wird, was an Schwierigkeiten da sein wird, das ist nicht klar. Aber es wird ein Abenteuer sein mit Gott, was letztlich bei ihm enden wird. Der zweite Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist Lobpreis. Nachdem der Engel bei Maria war, braucht sie ein bisschen Zeit, um das sacken zu lassen, und sie besucht ihre Tante. Das ist eine andere Geschichte. Aber bei diesem Besuch, da singt sie ein Lied. Und wir haben es vorhin auch schon gesungen bekommen. Es wird genannt das Magnificat nach dem ersten Wort, was in der lateinischen Übersetzung steht. Manchmal heißt es auch der Lobpreis der Maria. Und es ist wunderschön. Und wir brauchen Schönheit an diesem Morgen, deswegen lese ich es euch nochmal vor. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind ihres Herzens. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, dann will ich tanzen. Und ehrlich gesagt, das ist noch nie in meinem Leben passiert. Als ich damals gefragt wurde, ob ich einen Tanzkurs machen will, habe ich gesagt, nein, ich bin doch nicht verrückt. Aber dieses Lied der Maria, da will ich tanzen, weil sie freut sich so an Gott. Sie ist so mitgenommen. Es ist ein Lied der Freude, es ist ein Lied des Triumphs, dass Gott die Herrschaft hat. Dass Gott im Regiment sitzt, dass Gott derjenige ist, der Großes an ihr getan hat. Sie freut sich so unglaublich. Sie freut sich, dass sie auserwählt wurde und sie freut sich, dass Gott Großes an ihr getan hat. Und wisst ihr, die Freude dieses Lieds, die ist gar nicht nur für Maria. Diese Freude, der Lobpreis der Maria, der ist auch für jeden Christen. Weil er hat meine Niedrigkeit angesehen. Er hat große Dinge an mir, an dir getan. Seine Barmherzigkeit, die gibt es immer noch. Und sein Reich kommt. Seine Ewigkeit, die kommt. Der Lobgesang der Maria, der ist auch der Lobgesang Björns. Und er kann auch dein Lobgesang sein. Und Marias Umstände waren durch dieses Lied ja nicht einfach gut. Josef war nicht abgehauen. Das stimmt. Aber das war ehrlich gesagt auch das Einzige auf der Pro-Seite. Und trotzdem hat sie erkannt, wie gut ist. Sie hat erkannt, dass sie eine große Rolle in Gottes Plan einnehmen darf. Und sie freut sich an Gott, trotz der Umstände. Und sie hat den Weg, also sie hat auch dadurch Kraft bekommen, diesen Weg zu gehen. Sie ist in der Lage, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Das können wir von Maria lernen. Die Welt mit Gottes Augen sehen und uns an ihm erfreuen. Der dritte Bereich, in dem Maria mir ein Vorbild geworden ist, ist Demut. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, in Demut macht mir keiner was vor. Mal kurz sacken lassen, in Demut macht mir keiner was vor. Ja, passt natürlich nicht, weil richtig heißt der Spruch eigentlich, in Demut macht ihr, also Maria, keiner was vor. Und wenn du heute Mittag mal ein bisschen Zeit hast, dann lade ich dich ein, lies mal alle Stellen, in denen Maria vorkommt. Und keine Angst, das ist jetzt nicht so, dass du den ganzen Nachmittag dann mit Lesen verbringen musst. Maria kommt gar nicht so oft vor in der Bibel. Also meine ich jedenfalls. Und ich habe mich dann mit unserem Pastor Matthias mal über Maria unterhalten und das Erste, was er sagte, war, also Maria, die kommt ja quasi ständig vor. Ja, das hat er natürlich zum Glück gesagt, bevor ich meine Erkenntnis teilen konnte. Dann habe ich gedacht, ich muss, glaube ich, nochmal nachlesen gehen und nach Hause nochmal bibleserver.com aufgemacht, nochmal geguckt. Maria und habe festgestellt, nee, ich hatte schon irgendwie alle Stellen gelesen. Also wer hat jetzt recht? Matthias oder ich? Ich stimme jetzt mal nicht ab, das wäre wahrscheinlich nicht gut für mich. Aber ich habe gemerkt, tatsächlich, also wir haben beide recht. Das ist ja immer das schönste Ergebnis, was es geben kann. Weil ich habe recht, was die reine Quantität angeht. Also die Anzahl der Stellen, die ist nicht besonders groß, wo Maria vorkommt. Also die Jünger beispielsweise, über Petrus kannst du viel mehr lesen. Aber Matthias hat recht bei der Qualität. Weil da kommt sie sehr häufig vor. Wenn es drauf ankommt, ist Maria da. Weil Maria ist die Mutter von Jesus. Sie ist bei allen wesentlichen Ereignissen im Leben ihres Sohnes dabei. Natürlich bei der Geburt, das ist klar, das geht nicht anders. Aber sie ist dabei, beim ersten Tempelbesuch, beim ersten Wunder und bei der Kreuzigung. Und sie hat auch in der ersten Gemeinde eine herausragende Rolle gespielt. Jerusalemer Urgemeinde. Man kann mit guten Gründen vermuten, dass sie auch den Jesus nach der Auferstehung gesehen hat und dass sie bei Himmelfahrt und auch bei Pfingsten dabei war. Also an allen entscheidenden Punkten der Weltgeschichte ist Maria dabei. Und doch, wenn ich diese Bibeltexte so lese, Maria ist nicht die Hauptfigur. Die Hauptperson der Evangelien ist Jesus. Die Hauptperson des ganzen Universums ist Jesus. Maria ist nur eine Nebenfigur. Und das Entscheidende ist, sie ist damit zufrieden. Da liegt der Schlüssel. Demut. Wenn die Evangelien ein Film wären, Maria würde keinen Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen. Ihr Oscar wäre der für die beste Nebendarstellerin. Im Englischen heißt Nebendarstellerin gar nicht Nebendarstellerin oder Side Actress oder was, sondern es heißt Best Supporting Actress. Also die Person, die die Hauptfigur am besten unterstützt hat. Und das ist es, was Maria tut. Keine andere Religion oder Weltanschauung sieht die Demut als Tugend an. Nur das Christentum. Und das ist kein Zufall. Die Welt so vieler Menschen dreht sich nur um sich selbst. Und wir Menschen, wir haben diesen Dreh in uns. Aber ein Christ kann sich nicht um sich selbst drehen. Ich bin nicht mehr die Hauptperson in meinem Leben. Ich bin nicht der Christus. Das ist das Bekenntnis, was Johannes der Täufer sagt. Jesus ist der Christus. Da schau hin. Und wenn du heute den Wagemut aufbringst, das erste Mal oder wieder neu zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort, dann ist das wunderbar. Aber du brauchst dich nicht an Philipp, nicht an Tobi oder an mich oder an irgendjemanden sonst, der diesen Gottesdienst heute mitgestaltet hat, zu erinnern. Die und ich, wir sind bloß Nebenfiguren. Wichtig ist die Hauptperson. Maria hat ein Ja zu ihrer Rolle gefunden, zu ihrer Rolle als Nebenfigur, weil sie weiß, dass niemand die Hauptfigur, und das ist Jesus, ersetzen kann. Und ich bin überzeugt, dass es für niemand schlimmer ist als für Maria selbst, wenn im Laufe der Kirchengeschichte sie von einer Neben- zur Hauptfigur gemacht wurde. Und wie gut für jeden Christen, der in Gottes Reich mitarbeitet, der in seinem Herzen erkennt, ich bin nicht der Christus, aber ich kenne den Christus und ich bin mit ihm verbunden. Diesen Christus brauche ich. All I need for Christmas is you, singt Mariah und meint Maria und meine ich. Auf deinem Platz findest du eine Karte mit dem deutschen Liedtext des Liedes von Mariah Carey. Es ist ein Liebeslied und ich gehe mal davon aus, dass es für einen Mann geschrieben wurde. In der deutschen Übersetzung heißt es: Ich will gar nicht viel zu Weihnachten. Genau genommen brauche ich eigentlich nur eine einzige Sache. Ich mache mir keine Gedanken über Geschenke unter dem Christbaum. Ich wünsche mir nur, dass du mir gehörst und das mehr als du ahnst. Bitte mach, dass mein Wunsch in Erfüllung geht, denn alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Wenn ein Mensch Christ wird, also beschließt, Jesus nachzufolgen, ändert sich so manches im Leben. Manchmal auch die Bedeutung von Liedtexten. Mariah Carey hat dieses Lied wahrscheinlich nicht für Jesus geschrieben. Aber das heißt nicht, dass du es nicht für Jesus singen kannst. Vielleicht kann dieses Lied zu einem Gebet für dich werden. Dein Wunsch für Weihnachten. Das Kind in der Krippe. Der Mann am Kreuz. Der Retter der Welt. Dein Retter. Bitte mach, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. Denn alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.